Moin, liebe Studis, das ist eine Podcast-Folge zur Linienalgebra zu Kapitel 11. In dieser Folge erkläre ich Hilfssatz 11.11 und den Beweis dazu. Ich trinke einen kleinen Schluck und dann geht's los. In Hilfssatz 11.11 gilt unsere übliche Voraussetzung. Insbesondere ist Alpha ein Endomorphismus von V, V ist endlich erzeugt über K. Und jetzt haben wir ein irreduzibles Polynom Q und einen Exponenten t aus N0, derart, dass das Minimalpolynom von Alpha sich schreiben lässt als Q hoch t. In anderen Worten ist das Minimalpolynom eine Potenz von einem irreduziblen Polynom. Das ist ein Spezialfall, den wir immer mal wieder in Kapitel 11 angeguckt haben. Und dann behaupten wir, dass dann bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie eine eindeutige Zerlegung von V existiert, in dem Sinne, dass wir da eine direkte Summe von Teilräumen haben, wobei diese Teilräume vom Nullraum verschieden sind und Alpha unzerlegbar sind. Der einzige Fall, wo man sowas nicht machen kann, beziehungsweise wo die leere Zerlegung rauskommt, ist der Fall, wo V selber der Nullraum ist. Dann schreibt man es einfach hin, dann ist das der einzige Alpha-invariante Teilraum. Das heißt, dann hat man so eine langweilige oder leere Zerlegung in dem Moment, wo die Dimension von V größer ist als 0. Dann kann man da so eindeutig bestimmte und vom Nullraum verschiedene Alpha-unzerlegbare Teilräume hinschreiben. Und das Einzige, was ich unterscheiden kann, ist die Reihenfolge. Und es könnte sein, dass zwei Teilräume in solchen Zerlegungen nicht genau gleich, sondern nur Alpha-isomorph sind. Und was das bedeutet, haben wir schon gesehen. Das ist ein Spezialfall von dem Satz, der danach kommt. Und den Satz haben wir in der Vorlesung bewiesen. Da haben wir als einen Spezialfall genau das gebraucht, was wir hier gerade besprechen. Gucken wir uns den Beweis also an. Wenn V der Nullraum ist, dann ist da nichts zu zeigen. Also sei V jetzt nicht der Nullraum. Und der erste Fall, den wir uns angucken, ist der, dass V selbst alpha-zyklisch ist. Falls V alpha-zyklisch ist, dann verwenden wir die Voraussetzung, dass das Minimalpolynom Q hoch T ist. Und dann sagt Lemma 11.8, dass V dann alpha-unzerlegbar ist. Und das heißt, wenn man V selber einfach hinschreibt, dann hat man so eine Zerlegung und das ist auch die einzige, die es gibt. Ab jetzt sei V also nicht alpha-zyklisch, die Dimension soll immer noch mindestens 1 sein und wir schnappen uns einen möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum. Für diese Situation haben wir Lemma 11.7. Jetzt kriegen wir nämlich einen alpha-invarianten Teilraum, den ich W1 nennen möchte, derart, dass die direkte Summe von V1 und W1 der ganze Raum V ist und gleichzeitig soll noch das Minimalpolynom oder Lemma 11.7 sagt, dass das Minimalpolynom von Alpha, wenn ich es auf V1 einschränke, sich nicht ändert. Insbesondere bleibt die Voraussetzung so, dass das Minimalpolynom Potenz von einem irreduziblen ist. Jetzt habe ich also quasi V zerlegt. Ich habe schon einen Bestandteil, der alpha-zyklisch ist, nämlich V1 und irgendwie groß, hoffentlich. Und dann habe ich noch W1 und über W1 weiß ich bisher noch nichts, nur dass der alpha-invariant ist. Also gucke ich mir W1 an. Vielleicht ist W1 selbst alpha-zyklisch, dann benenne ich es um in V2 und höre auf. Aber falls nicht, dann suche ich jetzt darin auch wieder einen möglichst großen alpha-zyklischen Teilraum und finde mit Lemma 11.7, weil ja die Voraussetzung immer noch erfüllt ist über das Minimalpolynom, jetzt wieder einen dazu passenden alpha-invarianten Teilraum, sodass ich jetzt W1 als direkte Summe schreiben kann von etwas alpha-zyklischem, direkte Summe plus irgendwas alpha-invariantes. Und so mache ich immer weiter. Das heißt, ich finde am Ende eine Zerlegung von V in alpha-zyklische Teilräume, die alle vom Nullraum verschieden sind und die ich gefunden habe, indem ich immer etwas möglichst Großes alpha-zyklisches suche und dann Lemma 11.7 anwende, um einen Teilraum zu finden, der alpha-invariant ist und mit der direkten Summe mit dem anderen den ganzen Raum bildet. Und dann nehme ich halt das und mache weiter und so komme ich auf so eine Zerlegung in alpha-zyklische Teilräume. Wie viele ich davon dann am Ende brauche, ist nicht klar. Vielleicht ist schon nach dem ersten Schritt Schluss, vielleicht brauche ich ganz viele Schritte. Aber irgendwann hört das auf, denn V ist ja endlich dimensional und jedes Mal müssen ja die Räume, die rauskommen, eine kleinere Dimension haben als der Raum, mit dem wir angefangen haben. Das heißt, es endet. Also finden wir eine natürliche Zahl K derart, dass man jetzt V zerlegen kann in alpha-zyklische Teilräume V1 bis hin zu VK und mit Zerlegung meine ich Zerlegung als direkte Summe. Das kann ich jetzt noch so hinsortieren, dass die Dimensionen absteigend sind. Das heißt, V1 hat von diesen Teilräumen die größte, dann kommt V2 und so weiter. Da dürfen auch Dimensionen gleich sein, aber auf jeden Fall soll es absteigend sein oder gleich bleiben. Die Minimalpolynome verändern sich bei den Einschränkungen jeweils auf die alphazyklischen Teilräume nicht. Und das heißt, dass wir jetzt als Minimalpolynom von V1 das gleiche haben wie von V. Das ist immer noch Q hoch T. Aber um die Notation jetzt irgendwie einheitlich zu machen, nenne ich den Exponenten S1. Dann kommt die nächste Einschränkung, dann nenne ich den Exponenten S2 und so weiter bis zu SK. Da diese ganzen Räume alphazyklisch sind, stimmen die Minimalpolynome, die wir da haben, immer mit den charakteristischen Polynomen überein. Und deswegen müssen diese S1, S2 und so weiter bis zu SK absteigend sein, weil ja die Dimensionen der Räume absteigend sind. Und wir wissen ja, dass die Dimension des Raums dasselbe ist wie der Grad vom charakteristischen Polynom. Und hier ist das immer auch der Grad vom Minimalpolynom. Naja, insbesondere haben diese ganzen Minimalpolynome jetzt auch immer die Gestalt Q hoch irgendwas. Und sie sind alphazyklisch und dann sagt Lemma 11.8, dass die Räume alle alpha unzerlegbar sind. Wir haben also mit diesem kleinen Trick, indem wir einfach immer wieder Lemma 11.7 verwenden, eine Zerlegung gefunden. Und die einzige Frage ist noch, warum die eindeutig ist, bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie. Gut, im Beweis des nächsten Satzes, da haben wir gesehen, wie man die Eindeutigkeit von Zerlegungen zeigt. Hier in diesem Hilfssatz gehen wir ein bisschen anders vor. Insbesondere verwenden wir wieder die besondere Form von Minimalpolynomen. Wir nehmen jetzt also die Zerlegung her, die wir haben, V1 bis Vk. Jetzt nehmen wir noch eine zweite her, U1 bis UM. M ist eine natürliche Zahl. U1 bis UM soll eine weitere Zerlegung sein von V in alpha-unzerlegbare Teilräume. Da soll auch wieder der Nullraum nicht vorkommen. Und wir müssen doch jetzt einfach nur zeigen, dass dann die Anzahl gleich ist, also M gleich K, und dass jedes von den U's alpha-isomorph ist zu einem von den V's. So, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir haben ja die V's sortiert mit absteigender Dimension. Das machen wir mit den U's auch. Das heißt, wir sortieren das so, dass die Dimension von U1 so groß wie möglich ist und dann die von U2 höchstens genauso groß und so weiter bis hin zu UM. Bei den Minimalpolynomen hatten wir jetzt gesehen, dass die, wenn wir Alpha auf die Teilräume einschränken, auch immer die Form haben Q hoch irgendwas. Also nehmen wir jetzt wieder Exponenten her, T1 bis Tm, und schreiben die Minimalpolynome von Alpha eingeschränkt auf die UI als Q hoch Ti. Dann wissen wir, dass die Ti auch absteigend sind. Das Argument haben wir vorhin schon gesehen. Und das heißt, dass wir uns jetzt überlegen können, naja, wenn ich mit diesem größten Teilraum anfange, das war dann ja so ein möglichst großer alphazyklischer Teilraum, dann ist das Minimalpolynom von der Einschränkung dasselbe wie das ursprüngliche. Also haben jetzt V1, der ganze Raum, und U1 dasselbe Minimalpolynom, nämlich Q hoch T, mit dem wir angefangen haben. Das heißt, nach Definition von Alpha-Isomorphie, dass U1 und V1 Alpha-Isomorph sind. Na, und dann kann ich das so weitermachen und kann sozusagen den ersten Index nehmen, den nenne ich J, bis zu dem die direkte Summe der Vs und der Us noch bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie übereinstimmt. Und erst ab dem nächsten Raum, also Vj plus 1 bzw. Uj plus 1, soll irgendwas anders sein, also wirklich anders. Falls das gar nicht passiert, falls also J gleich K ist und wir bis zum Ende vergleichen können und immer bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie dieselben Räume finden, dann sind wir fertig. Das heißt, wir vergleichen einfach immer die Minimalpolynome und gucken, passt das? Und wenn ja, dann hören wir einfach auf. Und jetzt nehmen wir an, dass das eben irgendwann zwischendurch aufhört und dass die Zerlegungen dann irgendwann anfangen, sich wirklich zu unterscheiden. Sagen wir also, V1 bis Vj und U1 bis Uj sind im Prinzip die gleichen Zerlegungen, bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie, und ab J plus 1 wird irgendwas anders. Und das geht auch, denn J ist wirklich kleiner als K. Dann vergleichen wir mal die Dimensionen. Die direkte Summe von U1 bis Uj und die direkte Summe von V1 bis Vj müssen die gleiche Dimension haben, weil diese Zerlegungen sich ja nur bis auf Reihenfolge und Alpha-Isomorphie unterscheiden. Wenn ich also jetzt immer die restlichen Leute noch zusammenfasse, haben die auch die gleiche Dimension. Hier verwenden wir die Summenformel bzw. die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Wenn ich hier diese Teilräume habe, von U1 bis Uj und V1 bis Vj, und wenn da die gleiche Dimension steht und die ja insgesamt den gleichen Raum V ergeben mit den noch fehlenden Summanden, dann müssen die noch fehlenden Summanden halt auch die gleiche Dimension haben bei den U's und bei den V's. Jedenfalls die Summen. In anderen Worten, wenn ich UJ plus 1 bis hin zu UM zusammenfasse, diese ganze Summe, und wenn ich das U Schlange nenne, und wenn ich das für die Vs auch mache, das heißt, dann kriege ich so ein V-Schlange, dann haben die gleiche Dimension. Das bedeutet dann aber, dass die dazugehörigen Räume isomorph sind als Vekträume, also erstmal K-isomorph. Noch nicht Alpha-isomorph, aber das kommt gleich. Jetzt nehmen wir uns mal so einen Isomorphismus her und benennen ihn Phi. Und die Richtung soll sein, dass der in U-Schlange startet und nach V-Schlange geht. Zur Erinnerung, ein Isomorphismus zu sein heißt, dass man ein Vektorraum Homomorphismus ist und gleichzeitig noch bijektiv. Die Umkehrabbildung ist dann auch ein Isomorphismus, halt in die andere Richtung. Dann merken wir uns noch, dass U-Schlange und V-Schlange Alpha-invariant sind, weil das ja Summen von Alpha-invarianten Räumen sind. Und jetzt fangen wir an zu basteln. Wenn ich 4 hoch minus 1 anwende, dann laufe ich von V-Schlange nach U-Schlange. Dann kann ich also etwas dahinter schalten, was auf U-Schlange passiert. Zum Beispiel Alpha eingeschränkt auf U-Schlange. Dann lande ich wieder in U-Schlange. Dann kann ich da Phi hinterher schalten und komme wieder von U-Schlange zurück nach V-Schlange. In anderen Worten ist die Abbildung 4 hoch minus 1 Stern Alpha eingeschränkt auf U-Schlange Stern Phi ein Endomorphismus von V-Schlange. Ich starte in V-Schlange, ich ende in V-Schlange und ich bin insgesamt ein Homomorphismus. Jetzt bilde ich Potenzen davon. Ich nehme also diesen Endomorphismus, den ich gerade gebastelt habe, und wende ihn mehrmals hintereinander an. Wenn ich das mache, dann kürzen sich in der Mitte immer einmal Phi hoch minus 1 und Phi so weg. Die sind ja zueinander invers. Das heißt, es ist dasselbe, als wenn ich Phi hoch minus 1 anwende, dann eine Potenz von Alpha, eingeschränkt auf U-Schlange, und dann nochmal Phi. Jetzt kann ich also auch gucken, was passiert, wenn ich diese Abbildung in Polynome einsetze. Naja, da bilde ich Potenzen, wir haben gerade geklärt, wie das geht. Dann habe ich vielleicht noch skalare Vielfache, kein Problem, und dann bilde ich noch Summen davon. Und egal, was ich da mache, es kommen immer wieder Endomorphismen von V-Schlange raus. Und alles, was ich da mache, dieses Einsetzen, Potenzen bilden, Skalare, ist immer damit verträglich, dass ich, wenn ich das mit Alpha eingeschränkt auf U-Schlange gemacht habe, dann nochmal so ein Phi hoch minus 1 davor schalte und ein Phi dahinter. Denn bei all diesen Rechenoperationen, wenn ich da so Sachen nacheinander ausführe, dann kürzt sich ja immer Phi hoch minus 1 und Phi in der Mitte so weg. Das drücke ich jetzt noch einmal anders aus. Wenn ich ein Polynom P hernehme aus Kx, dann ist egal, ob ich erst Alpha eingeschränkt auf U-Schlange in das Polynom einsetze und ausrechne, was da rauskommt. Und dann hänge ich davor einmal Phi hoch minus 1 und dahinter einmal Phi. Oder ob ich direkt Phi hoch minus 1 Stern Alpha eingeschränkt auf U-Schlange Stern Phi berechne und das zusammen in das Polynom einsetze. Naja, aber wenn da jetzt bei Alpha eingeschränkt auf U-Schlange, wenn ich das in irgendein Polynom eingesetzt habe, wenn da schon die Nullabbildung rauskommt, dann bleibt das die Nullabbildung, wenn ich noch ein Phi hoch minus 1 davor schalte und ein Phi dahinter. In anderen Worten kann ich also erkennen, ob unsere Abbildung, die wir uns gebastelt haben, eine Nullstelle von einem Polynom ist, indem ich einfach nur gucke, ob Alpha eingeschränkt auf U-Schlange eine Nullstelle von dem Polynom ist. Und das wenden wir jetzt an auf das Minimalpolynom. Denn wenn ich Alpha eingeschränkt auf U-Schlange in das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf U-Schlange einsetze, dann kommt natürlich die Nullabbildung raus. Das ist ja der Witz beim Minimalpolynom. Das gleiche passiert jetzt aber nach unserer Konstruktion, wenn ich Alpha eingeschränkt auf U-Schlange einsetze in das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf V-Schlange. Ah, das heißt, die Minimalpolynome müssen gleich sein, denn die haben den gleichen Grad. Und jetzt haben wir das mit dem Einsetzen, das heißt, das eine teilt das andere, also, und die sind beide normiert, also sind sie gleich. Oh, das heißt jetzt also, dass wir sind noch nicht ganz fertig, denn die Räume, die wir haben, sind ja nicht unbedingt alphazyklisch. Wenn die alphazyklisch wären, U-Schlange und V-Schlange, wären wir jetzt fertig, denn wir haben das gleiche Minimalpolynom. Aber Vorsicht, das wissen wir nicht und deswegen müssen wir noch ein ganz kleines bisschen genauer hingucken. Schauen wir doch mal auf die Dimensionen. Die Dimensionen der Räume in den Zerlegungen waren ja so absteigend gewählt. Und wenn wir uns dann die Minimalpolynome angucken, die sind ja immer zu Potenzen von dem ursprünglichen irreduziblen Polynom Q. Und die Exponenten daran waren auch immer absteigend. Das heißt, wir können quasi den größten Exponenten nehmen und wenn wir da dieses Polynom nehmen und da Alpha eingeschränkt auf was auch immer einsetzen, wird immer die Nullabbildung rauskommen. Einfach weil da der Exponent am größten ist und die ganzen anderen Minimalpolynome das dann teilen. Das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf V-Schlange ist also dasselbe wie das Minimalpolynom von Alpha eingeschränkt auf Vj plus 1. Der beteiligte Teilraum mit der größten Dimension gibt vor, welcher Exponent da oben an dem Q dran steht. Genauso ist es bei U-Schlange. Jetzt können wir also Uj plus 1 und Vj plus 1 miteinander vergleichen. Wir haben gerade gesehen, dass die dasselbe Minimalpolynom haben. Und die sind alphazyklisch. Das sind ja so einzelne Bestandteile. Und die waren alphazyklisch. Also sind Uj plus 1 und Vj plus 1 alpha-isomorph. Aber Moment, wir haben doch J so gewählt, dass bis dahin die Räume alpha-isomorph sind und danach nicht mehr. Und das ist ein Widerspruch. Also war es überhaupt nicht möglich, das so zu machen mit diesem J. In Wirklichkeit waren die Vs von Anfang an bis auf Reihenfolge alpha-isomorph zu den Us. Und damit sind wir fertig. Das war der Beweis von Hilfssatz 1111. Und genau wie bei den anderen ein, zwei Hilfssätzen, die wir hier so haben, gilt, dass ich nach diesen Beweisen nicht fragen werde. Denn Ideen, die da vorkommen, die haben wir entweder woanders so ähnlich gesehen oder sie kommen einfach später gar nicht mehr vor. Und deswegen finde ich es okay, wenn Sie sich die Beweise nicht so genau anschauen. Und der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal sagen, für alle Lehramtsstudis, dass im ganzen Kapitel 11 die Beweise für Sie nicht so relevant sind. Ich werde darauf achten, dass in den Aufgaben zu diesen Themen es eher darum geht, dass Sie Sachen konkret ausrechnen und anwenden und verknüpfen können. Und es geht nicht um die Beweisideen in diesen teilweise sehr technischen Lemmata. Mehr dazu sage ich vielleicht noch, wenn ich eine Zusammenfassung mache zu Kapitel 11. Die kommt ja auch bald, wir sind ja fast fertig mit dem Kapitel. Aber das war jetzt erstmal Hilfssatz 1111 und auch der letzte Beweis, den ich in der Vorlesung nicht gemacht habe, sondern nur in einer Podcast-Folge. Ab jetzt machen wir wieder alles in der Vorlesung. Bis dann!